Ja, wir sind so richtig in Sommerstimmung. Ich denke, da sind wir uns eins. Aber diese Hitze, die macht uns manchmal ganz schön zu schaffen. Aber was machen wir dann, wenn wir es nicht aushalten? Wir suchen Schutz. Wir suchen Schutz. Wie gut, dass man da manchmal einen Sonnenschirm hat, mit dem ich oft umhergelaufen bin, auch wenn manch einer gelächelt hat, aber ich war beschützt von diesen Sonnenstrahlen. Und dabei kam mir so ein Gedanke über ein wunderbares Gotteswort, ihr kennt es ja, Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und dann dachte ich darin, boah, das ist noch viel mehr, was ich dazu sagen könnte. Mein Fels, mein Freund, mein Heiland, mein Beschützer, mein Bewahrer, mein Wegbegleiter, mein Erlöser, mein was weiß ich. Es gibt hunderte Begriffe. Und hier steht halt meine Zuversicht und meine Burg, aber wie stark ist das schon? Mein Gott, auf den ich hoffe. Und dann dachte ich, oha, das ist ja nicht nur die Hitze, die mir zu schaffen macht, sondern das sind ja auch ganz viele andere Dinge. Viele Sorgen, viele Probleme. Und im Nu ratterte so mein Leben an mir vorbei, die vielen Höhen und die vielen Tiefen und viel Schönes, aber auch ganz viel Schmerzhaftes. Viel Freudiges und ganz viel Ohnmächtiges. Dinge, die ich wollte, aber nicht schaffte. Die ich plante, aber nicht hinbekam. Situationen, die ich sicher nicht brauchte und die doch da waren und mit denen ich irgendwie fertig werden musste. Ich denke, kennen wir alle. Und während ich so darüber nachdachte, dann schaue ich in meinen Garten und sehe das viele Grün und die Blumen. Und ich sehe meine Enkel, ich sehe meinen Mann. Ich denke an meine Geschwister und Tränen rollen mir über das Gesicht. Dann dachte ich, wow, Herr, wie wunderbar du alles gemacht hast. Und bei all dem warst du dabei. Bei all dem warst du dabei. Ich welke manchmal so und denke, vielleicht zeigt es der Herr mir jetzt auch gerade besonders, weil ich manchmal ganz viel Kraft brauche, wo ich spüre, hey, es ist unfair zu sagen, Herr, wo warst du? Du warst immer da. Manchmal habe ich erst viel, viel später begriffen, dass du mich getragen hast. Und manchmal hast du Wege bereitet, wovon ich dachte, wofür das denn hin? Und später habe ich erst gemerkt, wie viel Neues und Schönes du mir geschenkt hast und wie viel ich gelernt habe aus all diesen Wegen, von denen ich auch gefragt habe, muss das jetzt sein, Herr? Ich weiß gerade gar nicht weiter. Aber auch, dass er mir vergeben hat. Auch daran habe ich gedacht, für all die Irrwege, für meine Fehler, für mein Versagen. Und plötzlich war mein Herz so voller Dankbarkeit. Voller Dankbarkeit und Liebe für meinen himmlischen Vater. Ich dachte, welch ein Vater. Und in mir waren die Gedanken, und du liebst mich trotzdem, Herr. Und du vergibst mir trotzdem. Du nimmst mich an, trotzdem, wie ich bin. Und du streckst immer wieder deine Arme nach mir aus und tröstest mich. Und du liebst mich gesund, immer wieder, trotzdem. Ich sollte eigentlich Predigt halten heute. Und dann überlegt man sich, was machst du denn? Und man betet, dann kommen einem solche Gedanken. Was ist wichtig? Ein theologisch ausgelegter Bibeltext, sicherlich ganz wichtig, brauchen wir auch. Aber wenn einem diese Gedanken dann dazwischen kommen, obwohl man dachte, ich habe schon ein Thema, aber dann kommt das, dann dachte ich, was hilft mir eine Auslegung von irgendetwas, was ich vielleicht noch nicht verstanden habe, wenn mir die Liebe fehlt, die Liebe für Gott und den Nächsten. Was nutzt mir alles Begreifen, wenn ich die Liebe nicht habe? Und ich fragte mich ja, was heißt es jetzt eigentlich für mich, Christ zu sein? Christ zu sein. Ich weiß nicht recht, ob es etwas mit meinem Alter zu tun hat oder mit meinen Erlebnissen. Jedenfalls mein Herz wird von Tag zu Tag dankbarer, wacher für die Gaben des Herrn, barmherziger mit meinen Nächsten zu sein. Und ich merke, die Liebe ist ein tägliches Geschenk von Gott. Und ich glaube, dass die oft überspült wird vom Alltag, von den Dingen, die wir erleben. Und dann kommt eine App-Nachricht mitten in diesen Gedanken von mir, von einem Bruder, der Liebe nicht kannte, der nie welche bekam, der immer dachte, dass ihn niemand mag, der nie eine Umarmung in seinem Leben bekam. Und dann kommt der zum ersten Mal in eine christliche Gemeinde. Hierher gibt's auch woanders, ganz klar, aber ich beschreibe jetzt, was ich hier erlebt habe. Und seitdem ist viel passiert mit ihm. Und jetzt schrieb er mir, weißt du, Nina, und das alles in meinem Gedankenschwalm, ne, den ich euch gerade berichtet habe, weißt du, Nina, ich hatte noch nie in meinem Leben Menschen so lieb und so gerne gemocht wie jetzt. Und das bleibt auch in meinem Herzen. Und ich war gerührt, solche Worte aus dem Mund dieses Mannes. Und ich dankte ihm natürlich für die schönen Worte, die mich in diesem Moment mehr als aufgebaut und erfreut haben. Und ich antwortete ihm, genau das, mein Bruder, das ist Jesusliebe. Das können wir nicht aus uns selbst holen. Jesus schenkt uns diese Liebe ins Herz, für den anderen, egal wie der ist. Und ich sagte, ist das nicht wunderbar? Es ist schon ein Stückchen Himmel auf Erden und das leben wir hier. Wir sprechen als Christen von der Nächstenliebe und hier in der Gemeinde. Jede Gemeinde ist ein ideales Trainingsfeld dazu. Doch was brauche ich denn noch dazu? Das ist sicher ganz viel, was wir lernen werden und dürfen. Zum Beispiel erkennen, wer wir denn überhaupt sind in den Augen Jesu. Oder welche Eigenschaften mich daran hindern, die Stimme Gottes zu hören. Und vieles, vieles mehr. Mit anderen Worten, wir laufen durch eine Schule Gottes. Das müssen wir alle. Und wir erkennen, es ist wichtig zu lernen. Und über allem, was Demut ist. Was ist Demut? Und da fiel mir der Vers ein auf unserem Banner über der Tür aus 2. Chronik, wo Gott zu Salomo spricht. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und zu mir betet, wenn es meine Gegenwart sucht und von seinen bösen, also falschen Wegen umkehrt und nach mir fragt, dann werde ich es vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen, also fruchtbar machen. Wenn mir etwas am Herzen liegt, dann ist es die Gemeinde Jesu. Mit all den Menschen, mit all den Geschwistern, die sie prägen, die sie repräsentieren und die ihre Aufgaben erfüllen wollen, so wie Gott es sieht. Und so wie Gott uns auch damit zurüstet, und beschenkt, ist uns das bewusst. Wir prägen und repräsentieren die Gemeinde mit unserem Verhalten, mit unserem Charakter und sicher mit unserem Reden. Bin ich nur hier so oder bin ich auch draußen so? Da jeder von uns von Gott gewisse Autorität bekommen hat, ballt sich diese Autorität natürlich in der Gemeinde Jesu. Solltest du fragen, ach, was ich damit meine mit Autorität? Ich glaube, das wissen wir alle, wir sind doch Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes, Kinder des Höchsten, Kinder des Schöpfers, Kinder des Königs, Königskinder. Wir fragen nicht nach Autorität, gell? Wir wissen, welche Autorität uns Gott geschenkt hat. Die Frage ist jetzt, was machen wir denn damit? Wie bringen wir diese Autorität in die Welt da draußen zum Tragen? Naja, in Demut. Echt? Autoritäten, sie bekommen nicht nur Rechte, sondern sie haben auch eine ganze Menge Pflichten. Gott schenkt nicht nur, sondern er erwartet auch von seiner Gemeinde, nämlich, dass sie weitergibt, dass sie betet, Zeugnis gibt, predigt, gute Werke tut und mit all diesen Dingen Wichtiges in Bewegung setzt. Gott drückt das so aus: Wir sollen Salz der Erde sein. Und dachte ich, ja, das ist ein gutes Predigtthema. Nach so viel Vorbereitung und Tränen und Gefühlen bin ich dann dabei stehen geblieben, weil ich dachte, hier gibt es so viel drüber zu sagen. Inspiriert wurde ich schon öfter von Gottes Wort, aber dieser Vers aus 2. Chronik, der hat es in sich. Wir wollen ihn mal näher betrachten. Ich tue ihn nochmal anschmeißen an die Wand, aber diesmal mit Unterstrichen. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt, wenn es betet, wenn es meine Gegenwart sucht und von falschen Wegen umkehrt, dann werde ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen und wieder fruchtbar machen. Diese Worte hängen jetzt 16, 17 Jahre hier an der Wand. Manche sagen, ach, das sind Chronikbücher, die sind ja schon so alt. Circa 400 vor Christus entstanden. Man kann noch nicht einmal eine sichere Aussage über den Verfasser machen. Okay, die jüdische Tradition hat es Esra zugeschrieben, dass er das wohl geschrieben hat. Aber worum geht's eigentlich? Was hat das mit uns heute zu tun? Ging die Verheißung im Alten Testament nicht nur an Salomo? Nun, wann hat Salomo diese Offenbarung von Gott überhaupt bekommen? Ich wollte dem auf den Grund gehen. Salomo hatte gerade den Tempel gebaut, wenn wir in die Geschichte hineingehen. Er hatte ihn gerade eingeweiht und große Opfer gebracht. Und nach dem Segen über das Volk sprach er ein beeindruckendes, langes Einweihungsgebet. Wir können das alles lesen in 2. Chronik 7. Da steht all das, was ich jetzt versuche zusammenzufassen, geschrieben. Gott ermutigte Salomo durch das Versprechen, dass wenn sein Gericht, hört hin, wenn sein Gericht, also Trockenheit, Heuschrecken oder andere Plagen, er beschreibt das, wegen ihrer Sünden über die Israeliten kommen sollte, sie nur in ernster Demut und Buße zum Herrn umzukehren brauchen, um Vergebung zu finden und um wiederhergestellt zu werden. Welche Chance! Dieses Versprechen war die Antwort auf das Gebet Salomos. Und es wurde gegeben, weil Gottes Gegenwart unter seinem Volk ewig ist und in besonderer Weise im Tempel zum Ausdruck kommt. Gottes Erklärung ist ganz deutlich. Wenn Salomo Gott gehorchen würde, könnte er des Segens ganz, ganz sicher sein. Sollte aber das Gegenteil eintreffen, wenn er und das Volk dem Herrn abfallen und anderen Göttern dienen, auch wir haben heute andere Götter, auch wenn die nicht mehr Baal heißen, sondern Handy oder was weiß ich, ihr wisst, was ich meine. Und sie dann ins Exil gehen müssten, hat Gott angedroht und der herrliche Tempel soll zerstört werden. Ich frage mich, was bedeutet das für uns heute? Ich glaube, wir sind sehr naiv zu meinen, das war damals. Das hat mit uns heute nichts mehr zu tun. Da wundern wir uns, schauen wir doch hinaus in die Welt und dann sehen wir, dass genau dasselbe passiert. Wie damals auch. Lasst uns also auf die Suche nach Antworten gehen. Ich habe mir 2. Korinther rausgesucht, damit wir uns nochmal ganz klar machen, dass alle, denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Und darum sprechen wir auch durch ihn das Amen. Gott zum Lobe, Gott zur Ehre, durch uns, damit Gott durch uns verherrlicht werde. Ich habe versucht, noch eine andere Übersetzung dazu zu nehmen, um es konkreter zu machen. Das ist schon, boah, ich habe es 3-mal gelesen, damit es reingeht. Denn auf alle Gottes Verheißungen, und ihr wisst, die Bibel ist voll davon, im Alten und Neuen Testament, auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen. Gott zum Lobe und zur Ehre. Manchmal sind wir karg im Amen sagen. Es kommt drauf an, wo, bei was. Gott zur Ehre durch uns. Gott zur Ehre durch wen sonst? Er hat uns geschaffen dafür, zu seiner Ehre, für ihn zu leben, zu seiner Ehre. Ihn zu verherrlichen. Das bezieht sich ja nicht auf die Verheißungen, auf einige Verheißungen, sondern wirklich auf alle Verheißungen im Alten und im Neuen Testament. In ihm, in Jesus ist das Ja. Und nicht nur das Ja, sondern das Ja und das Amen in ihm, in Christus, Gott zur Ehre, zum Lob durch uns Christen. Ich bin eine Zeit lang dabei stehen geblieben. Was bedeutet das für mich? Ich habe mich gefragt, wie lebe ich? Liebe Geschwister, das ist tiefster Sinn der Gemeinde, Gott zu loben. Ach ja, ich kann ihm ruhig mal rausgehen, eine Anbetung ist nicht so wichtig, ist ja nur ein Lied. Nein, es ist nicht nur ein Lied. Es ist ein Sprechen mit Gott, ein Kommunizieren mit Gott. Es ist ihm die Ehre zu geben, den Menschen zu zeigen. Ihm gebührt alle Ehre. Das tiefste Sinn der Gemeinde, Gott zu loben, ihn anzubeten und seine Herrlichkeit zu preisen. Wo sonst machst du das? Du machst das nicht auf der Arbeit, du machst das nicht im Einkaufen, im Einkaufszentrum. Hier ist der Ort, wo wir geballt das tun sollten. Und ich habe verstanden, wir geben Gott die Ehre, indem wir seine Verheißungen für uns auch in Anspruch nehmen. Nicht etwa, ah ja, für mich gilt das ja nicht und ich habe jetzt so viel falsch gemacht, Gott kann mich ja gar nicht mehr lieb haben. Da müssen wir wirklich aufpassen, der Teufel steht schon parat. Schauen wir uns noch einmal den Text an. Wenn mein Volk, habe ich das jetzt nochmal? Ja. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist. Bleiben wir mal stehen hier. Wer ist das Volk, über dem sein Name ausgerufen ist? Sind das nur damals die Israeliten? Wer ist das? Gehören wir dazu? Gehören wir dazu? Also da sollten wir wirklich ganz sicher sein. Da müssen wir sicher sein. Sonst ist die Einfallstür für den Satan ganz schnell auf. Natürlich gehören wir dazu. Wenn du Christ bist, dann ist der Name Christi über dir ausgerufen. Du gehörst zu Gottes Volk. Geschwister, ich möchte mir das nicht rauben lassen. Nicht um alles in der Welt. Es gibt Dinge, wo ich hätte hingehen können heute Mittag. Und ich weiß, es sind Menschen furchtbar sauer, dass ich nicht gekommen bin. Aber mir ist es wichtiger, Gott zu loben und zu preisen. Und über sein Wort zu reden, über seine Liebe zu sprechen. Diese Verheißung gilt doch für uns Christen, gilt für uns Nachfolger. Damals wie heute, die hat doch nicht an Gewicht verloren. Das Interessante, Gott verspricht uns vier Dinge, wenn wir drei tun. Richtig? Nein, das ist falsch. Gott verspricht drei Dinge, wenn wir vier tun. Lesen wir weiter. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgesprochen ist, sich 1. demütigt, 2. zu mir betet, 3. wenn es meine Gegenwart sucht und von seinen bösen und falschen Wegen, 4. umkehrt und nach mir fragt. Und dann werde ich vom Himmel her was tun? Hören, vergeben und ihr Land heilen. Das müssen wir uns mal klar machen. Manchmal muss ich so einen Text, wie sagt man, kauen, verdauen, nochmal wirklich aufnehmen. Braucht unser Land Heilung? Welche Frage? Natürlich braucht es Heilung. Oder fruchtbar machen. Das heißt ja nicht nur aus Wüste fruchtbares Land machen, sondern es heißt auch, dass geistlich Tote wieder zum Leben erweckt werden. Und wie viel geistlich Tote haben wir nicht um uns herum? Allein die hier schon mit Feuer saßen, die getauft sind. Manche sind weggezogen in anderen Gemeinden. Das ist okay. Aber manche sind total weg vom Glauben. Welcher Boden für den Satan? Ich habe mir die Frage gestellt, hat Gottes Volk versäumt, das zu tun, was ihm eigentlich aufgetragen wurde? Wir können es auch anders ausdrücken. Haben wir als Gottes Volk versäumt, etwas zu tun, was eigentlich unser Auftrag wäre? Tragen wir nicht mit Verantwortung für das Chaos in der Welt, für den Abfall der Moral? Für die Lieblosigkeit? Stell's mal als Frage in den Raum und dann lesen wir Matthäus 5, Vers 13. Ihr seid das Salz, das die Welt vor dem Verderben bewahrt. Oha! Hast du das schon mal als Auftrag gesehen, dass du Salz bist, das die Welt vom Verderben bewahren kann? Aber so wie das Salz nutzlos ist, wenn es seine Kraft verliert, so seid auch ihr nutzlos und man wird euch über euch hinweggehen, wenn ihr eure Aufgaben in der Welt nicht erfüllt. Puh, da war so ein Sack auf mir. Erstmal, ja, da habe ich gedacht, oha, da kommen einem wirklich gewaltige Gedanken, zum Beispiel, wenn unser Land und die Menschen keine Heilung haben, erfahren, ist unser Salz, also sind wir kraftlos geworden? Oder nimmt Gott die Welt vielleicht wegen uns Christen noch an? Und weil wir auf ihr leben, erfährt die Welt noch Gottes Gnade und Barmherzigkeit und nicht den Zorn oder das Gericht? Fragen über Fragen. Ich jedenfalls sehe jeden Tag als ein Gnadengeschenk, um noch Menschen von Jesus zu erzählen. Und dann kam, warum frage ich überhaupt sowas, wie komme ich überhaupt darauf? Ich war beschäftigt mit Abraham und Sodom, das kam mir dann in den Kopf. Der bittet doch Gott, wenn es in der Stadt 10 Gerechte gibt, da wirst du sie verschonen. Wir erinnern uns an die Geschichte. Und was sagt Gott? Ja, ich werde sie dann verschonen. Mensch, man kann mit Gott handeln. Das war für mich auch neu sowas, als ich das zum ersten Mal las. Aber Gott konnte die Stadt nicht verschonen. Warum? Es gab keine 10 Gerechte. Es gab keine 10 Gerechte. Da muss man sich mal überlegen, 10 Gerechte können also eine große Stadt retten? Solche Gedanken sind mir durch meinen Kopf gegangen. Also, da kann ich uns nur zurufen, lasst uns Salz der Erde sein, lasst uns Salz sein, lasst uns Gott jeden Tag bitten, dass er uns alles schenkt, was wir brauchen, weil wir können es nicht alleine. Und schaut, was weitergeschrieben steht. Denn ich habe in verschiedenen Übersetzungen gelesen, war auch interessant. Wenn, das war jetzt aus der Schlachter, aber das Salz seine Kraft verliert, wie soll es sie wiederbekommen? Man kann es zu nichts mehr gebrauchen, darum wirft es weg und die Menschen, dann wirft man es weg und die Menschen zertreten es. Boah. Ich dachte, könnten wir vielleicht sagen, wenn wir uns nicht wie Salz verhalten und unseren Auftrag erfüllen, dann werden auch wir als Gemeinde zertreten werden? Ich lasse das als Frage stehen. Darum lasst uns die Forderungen Gottes an sein Volk anschauen. Nochmal. Vorausgesetzt, mein Volk demütigt sich. Vorausgesetzt, mein Volk demütigt sich. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, und du gehörst eigentlich dazu, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast. Wenn du dich demütigst und zu ihm betest, wenn du die Gegenwart suchst von Gott und wenn du von falschen Wegen umkehrst, wenn du nach ihm fragst, dann werde ich vom Himmel her hören, wenn mein Volk sich demütigt. Bleiben wir mal bei der Demut. Die Demut ist ja sowas wie eine innerliche Willensentscheidung. Die können wir nur selbst für uns fällen. Gott wird dir dabei helfen, wenn du das willst, aber er wird es nicht für dich tun. Ich kenne Menschen, die sich nicht demütigen, die schon gedemütigt im Staub liegen, aber immer noch stolz sind wie ein Pfau. Die erste Bedingung ist also, sich demütigen und Gott und seinem Wort unterwerfen. Das kriegen wir vielleicht noch hin, doch dazu gehört ja auch, dass wir uns einander unterordnen. Einander unterordnen in der Furcht Christi. Und da gibt es eine ganze Menge Aussagen darüber. Wir können das, wer das möchte, zu Hause nachlesen in Epheser 5. 21, 22, 6, 1 und so. Als Epheser, liest mal nach. Sich einander unterordnen in der Furcht Christi. Die Frauen den eigenen Männern als den Herrn. Die Kinder sollen ihren Eltern gehorchen. Mit anderen Worten, an der Beziehung zu anderen, an meiner Beziehung zu dir, zum Ehepartner, zu dem Glaubensbruder, Schwester, an der Beziehung zu den anderen stellt sich heraus, ob die Unterordnung zu Gott auch stimmt. Ich meine, wenn ich das untereinander nicht kann, dann stimmt auch was nicht in meiner Beziehung zu Gott. Dann darf ich ja auch dran arbeiten. Wir sind ja nicht perfekt. Aber erstmal erkennen. Die Demutsschule ist kein einfaches, aber stetiges Training. Sie ist aber der erste Schritt. Vorausgesetzt, mein Volk demütigt sich. Und dann kommt das Gebet als zweiter Schritt, dass wir beten sollen. Und mir fiel auf, dass die Demut vor dem Gebet kommt. Ich dachte, wow, wir sollen ja auch nicht gerade dem anderen ans Bein treten und dann denken, ich kann jetzt beten, Herr, gib mir dies oder mach mal das. Also da gehört ja schon eine Menge dazu. Und dann kommt der dritte Schritt, Gottes Angesicht suchen. Das machen wir zum Beispiel hier im Lobpreis. Ich mache es zu Hause, wenn ich Bibel lese oder wenn wir zu Hause Lobpreis machen. Aber eigentlich sollte nicht mein ganzes Leben ein Lobpreis sein? Was bedeutet das? Wäre eine extra Predigt wert? Gottes Angesicht suchen, direkt in die Gegenwart Gottes treten. Ein Gebetstreffen muss nicht gleichzeitig heißen, dass wir auch Gottes Angesicht suchen. Dazu ist meistens überhaupt keine Zeit. Bevor wir mit Gott in Kontakt treten, hören wir ja meistens schon wieder auf. Weil wir immer alles vorbringen, was uns belastet und so. Wo ist die Zeit, mit Gott in Kontakt zu treten? Zum Beispiel, wenn ich singe, Herr, wenn nicht du. Wenn ich singe, mein ganzes Leben gebe ich dir, Herr. Und wenn mich das innerlich berührt und mir vielleicht die Tränen kommen, weil ich mir ja bewusst bin über meine Schuld, dann weiß ich, Gott ist da. Und dann weiß ich, er liebt mich trotzdem. Der vierte Schritt, Gott schenkt uns das Bild, hey du, da bist du vielleicht nicht ganz in Ordnung, da solltest du umkehren, da solltest du Buße tun. Buße heißt umkehren, heißt nicht 10 Vaterunser beten müssen oder irgendwas Dolles in Laster ausräumen für irgendwelche Hilfswerke. Nein, Buße heißt einfach weg vom falschen Weg. Wir sind gemeint, wir Christen. Ein großer Prediger sagte einmal, Erweckung wird innerhalb der Gemeinde oft blockiert. In der Gemeinde, nicht außerhalb. In der Gemeinde wird oft so viel an Barrieren gebaut. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Wir wollen das nicht ausschlachten, aber wir dürfen mal drüber nachdenken. Zumal im 1. Petrus ja steht, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange, wo? Im Hause Gottes. Also das habe ich lange nicht mehr gelesen. Da bin ich gestern auch bei stehen geblieben. 1. Petrus 4, Vers 17. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Hause Gottes. So nach den 4 Schritten eigentlich Bedingungen, die Gott stellt, sagt er, dann werde ich vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Nach alledem, was wir jetzt gehört und gelesen haben, dürfen wir erkennen, wenn ein Land nicht geheilt wird, liegt das zumindest ein bisschen mit an Gottes Volk. Meint ihr nicht auch? Ich habe mal gehört, dass Jesus viel schneller kommen würde nach Jerusalem, dass es auch daran liegt, wie sehr wir unsere Arbeit tun als Nachfolger, wie schnell wir Evangelium weiter verbreiten, weil wenn sein Volk erkennt und die Decke weggezogen bekommt, hey, dann ist er da. Also haben wir doch Einfluss darauf? Ich glaube schon, dass wir mächtig Einfluss haben durch Gebet. Und ich glaube auch, dass, weil er noch nicht da ist, vielleicht auch durch Gebet, damit wir noch Menschen erreichen. Die Frage ist, wie viel Zeit lasse ich mir denn, Menschen zu erreichen? Wie viel Zeit lasse ich mir? Das liegt alles in Gottes Souveränität, das weiß ich nicht. Die bekennende Gemeinde Jesu muss für das Land, für die Stadt, für die Obrigkeiten in der Regierung beten. Das ist doch ganz klar. Und diese Bibelstelle, die kann ich euch nicht vorenthalten, die ist ganz wichtig aus dem 1. Timotheus. Sorge vor allem und zuerst dafür, dass die Gemeinde nicht aufhört zu beten. Leute, wenn ich unsere Gebetstreff anschaue, dann ist mir manchmal schlecht. Und denke ich, oh, wo sind die Menschen? Gut, manche müssen arbeiten, ganz klar. Da sage ich nichts, aber es liegt ja auch in unserer jeder eigenen Verantwortung. Wie wichtig ist dir Gebet? Wie wichtig? Sorge dafür, dass die Gemeinde nicht aufhört zu beten. Betet für alle Menschen auf dieser Welt. Dankt Gott. Betet besonders für alle, die in der Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Wie oft denken wir daran? Ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. So soll es sein und so gefällt es Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Wenn ich das lese, erkenne ich, dass Gottes Wille schon ist, dass das Land eine gute Regierung hat. Gott will das schon. Und ich erkenne, Gemeinde Gottes, wir haben einen Auftrag. Wir wollen es nicht vergessen, wenn wir beten, dafür auch einzustehen. Das tun wir ja auch in der Regel, aber manchmal wird es auch vergessen. Paulus sagte, und das gilt auch für uns, bevor wir etwas tun, bevor wir überhaupt irgendetwas tun, betet. Betet. Ich dachte, den Satz muss ich noch an die Wand werfen. Das Kraftwerk der Gemeinde ist das Gebet. Viele Leute sagen mir manchmal, ach, das kann ich gar nicht. Und ich antworte, richtig. Seht das auch so. Doch wenn du dein Leben wirklich in Gottes Hand gelegt hast, wenn du nach seinem Willen lebst, dann will der Heilige Geist dich bewegen und dann wird er dich bewegen und dann wird er dich lehren und dann wird er dir helfen. Und dann kannst du anfangen zu beten. Du weißt gar nicht, was du sagen willst. Du kannst nicht mehr aufhören, weil er dir so viele Worte in den Mund legt, dass du selbst staunst. Er wird dich lehren und führen und Gott wird dir schenken, was du brauchst. Aber nicht im Faulsein. Nicht im, ich habe doch gebetet, ich warte jetzt mal. Nein, im Gehen. Im Gehen wird Gott dich lenken und bewegen. Und denk dran, das Kraftwerk der Gemeinde Christi ist das Gebet. Und als Gemeinde sollten wir das Ziel haben, Salz der Erde zu sein. Gott, helfe uns dabei. Amen.